das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit mir heute im Studio Julia Niharika-Senn. Für die Nachrichten, den Sport hat nachher Julia Büchler.
Guten Abend, schönen guten Abend auch von mir.
Auch nach dem Ende des jüdischen Neujahrsfests geht der gegenseitige Beschuss zwischen der israelischen Armee und der Islamistenmiliz Hezbollah im Libanon weiter. Nach eigenen Angaben suchen Israels Soldaten im Süden des Nachbarlands nach Tunneln und nach Waffenlagern der Hezbollah. Aber auch die Luftwaffe fliegt weiter Angriffe. Unter anderem auf die Hauptstadt Beirut, aber nun erstmals auch weiter im Norden des Libanon. Bei einem Angriff nahe Tripoli sollen hochrangige Anführer der Terrororganisation Hamas getötet worden sein. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober. Über den heutigen Tag berichtet Erik Behres.
Was aussieht wie ein normaler Sportunterricht, ist in Wahrheit Traumabewältigung. Diese Schule im Westen Beiruts hat ihre Tore für mehr als 100 Flüchtlingsfamilien aus dem Süden der Stadt geöffnet. Hier gibt es Unterkunft, Sandwiches für alle und ein Sportclub, der Kindern etwas Ablenkung bietet. Viele reagieren positiv, aber leider sind auch Kinder dabei, die nicht mitmachen wollen, weil sie einfach mit ihrer Situation völlig überfordert sind. Auch heute wieder israelische Luftschläge in den südlichen Vororten von Beirut. Ziele waren offenbar Einrichtungen der Hezbollah. Erstmals griff Israel auch weiter im Norden des Libanon an, unweit der Stadt Tripoli. Dabei wurde ein Kommandeur der radikal-islamischen Hamas getötet. Und ganz im Süden des Landes setzt die israelische Armee ihre Bodenoperationen fort, wie diese Bilder zeigen sollen. Ziele seien unter anderem Tunnel der Hezbollah gewesen. Sie wird vom iranischen Regime unterstützt. Der Historiker Makram Rabah sieht in einer Entwaffnung der schiitischen Hezbollah eine große Chance für den Libanon. Damit werde auch der Einfluss des Iran auf das Land geschwächt. Ich glaube, die Libanesen werden früher oder später Stellung beziehen und eine politische Übergangsphase einleiten, die eben auch die Schiiten im Land einbezieht und sie beschützt. Sie bezahlen jetzt den Preis der Abenteuer des Iran. Im Libanon geht Israel weiter mit aller Härte gegen Irans Verbündete vor. Es mehren sich Meldungen, Hashem Safieddin, der designierte Nachfolger des langjährigen Hezbollah-Führers Nasrallah, könnte bei einem Luftangriff vor 2 Tagen getötet worden sein. In der Beiruter Schule hoffen sie auf ein Ende der Gewalt, denn sie sind die Leidtragenden des Konflikts.
Oliver Feldfort in Tel Aviv. Die Gerüchte mehren sich, dass ein Militärschlag gegen den Iran unmittelbar bevorstünde. Was hört man in Israel dazu?
Vom zeitlichen Ablauf wäre das momentan ganz gut möglich. Das dreitägige Neujahrsfest ist vorbei. Und die israelische Regierung muss natürlich ins Kalkül ziehen, dass eine mögliche prompte Rückantwort militärisch vom Iran wiederum etwas ist, womit die Israelis dann leben müssen. Und von daher würde es jetzt von der Zeit rational betrachtet ganz gut in den Ablauf passen, wenn man so sagen möchte. Aber wir werden es am Ende, da dürfen wir uns keine Illusion machen, wirklich erst dann erfahren, wenn die Kampfjets und die Raketen fliegen.
Regierungschef Netanyahu hat sich am Abend ja per TV-Ansprache an die Israelis gewandt. Mit welcher Botschaft?
Er hat zum neuen Jahr sein Land eingeschworen. Er hat betont, dass er schon viele Geiseln zurückgeholt habe aus dem Gazastreifen, man auch im neuen Jahr die Verbliebenen dort nicht vergessen werde, dass man sich jetzt aber erst einmal fokussiert, um die 60.000 Vertriebenen aus dem Norden Israels kümmern müsse, die wieder zurück müssten in ihre Heimat. Und dafür wäre der Krieg mit der Hezbollah im Süden Libanons eben notwendig. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass die Attacke aus dem Iran etwas sei, mit dem kein Land dieser Welt leben könne und dass es natürlich eine militärische Antwort geben würde. Und er fordert alle zivilisierten Länder auf, sich an seine Seite, an die Seite Israels zu stellen. Und da macht er ganz klar, die Auseinandersetzung wird kommen.
Oliver Feldfort, vielen Dank nach Tel Aviv.
Sehr gern.
Am Wochenende vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags auf Israel gab es in zahlreichen europäischen Städten Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen, auch bei uns in Deutschland, in Hamburg etwa oder so wie hier in Berlin. Sie erinnerten an das Hamas-Massaker und an die Folgen des Gaza-Kriegs, denn es gab sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische Kundgebungen. Wie übrigens auch in den kommenden Tagen weiter. Die Anspannung ist groß, Sicherheitskräfte und Innenministerium haben ein hartes Durchgreifen angekündigt, sollte es zu Vorfällen von Antisemitismus, Volksverhetzung oder gar Gewalt kommen. Suzette Kleine.
Es ist nicht leicht, heute auf der pro-israelischen Demonstration mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Viele haben Angst um ihre Sicherheit, wenn sie sich vor der Kamera offen für Israel aussprechen. Organisiert hatte die Demo gegen die antisemitische Internationale unter anderem die Berliner Antifa. Es gäbe immer mehr bedenkliche Bündnisse zwischen Linken und Islamisten. Dem müsste man sich entgegenstellen.
Wir wollen ein starkes Zeichen setzen und zeigen, es gibt innerhalb der Linken auch Leute, die das anders sehen, die Israel solidarisch sind und die sich dem Hass auf Israel entgegenstellen.
Rund 650 Teilnehmende sind laut Berliner Polizei bei dem Demozug durch die Hauptstadt dabei. Es kommt dann zwischenzeitlich zu einer kurzen, aufgeheizten Auseinandersetzung mit einigen pro-palästinensischen Gegendemonstranten. Die Polizei kann die zwei Gruppen schnell voneinander trennen und nimmt Personalien auf, wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs. Zeitgleich demonstrieren rund 1000 Menschen bei einer pro-palästinensischen Demo nicht weit entfernt.
Es gibt Massenmord in Palästina und die Bundesregierung unterstützt diesen Massenmord. Und wir versuchen, das deutsche Volk ein bisschen aufzuklären, dass Waffenlieferung nach Israel zu stoppen.
Diese Kritik setzt sich in Reden während der Demonstration fort. Mehrere Kinder skandieren pro-palästinensische Parolen. Einige Demo-Teilnehmer rufen verbotene Parolen. Der Vorwurf des Völkermords in Gaza steht bei den meisten hier im Mittelpunkt.
Als deutsche Staatsbürgerin würde ich gerne einen Teil dazu beitragen, weil wir in der Vergangenheit den gleichen Fehler schon mal gemacht haben. Ein Genozid wird gerade betrieben in Palästina und in Libanon. Und ja, und es geht alles so weiter und ich möchte einfach, dass es gestoppt wird.
Der Kampf ums Überleben, sowohl hier auf der pro-palästinensischen als auch auf der pro-israelischen Demo, eine Kernbotschaft.
Niemand geht für Israel auf die Straße und deswegen bin ich hier, weil Israel gerade einen Überlebenskampf führt und jede Unterstützung gebrauchen kann. Und es in Deutschland einfach viel zu wenig Leute gibt, die das verstehen. Die verstehen, dass Israel als einziger jüdischer Staat überleben muss.
Einige hundert Polizeikräfte waren heute im Einsatz. Für Montag, dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, rechnet die Polizei mit einem weiteren Großeinsatz.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit Jenny Harika.
Die Länder machen Druck auf den Bund, bei der Sanierung von Schienen, Brücken und Straßen zu helfen. Bundesverkehrsminister Wissing hatte im Frühjahr vorgeschlagen, zur Finanzierung einen Infrastrukturfonds aufzulegen. Auf ein fertiges Konzept warten die Bundesländer offenbar bis heute. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Krischer sagte, der Infrastrukturfonds müsse noch vor der Bundestagswahl kommen. Auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann forderte eine planbare und verlässliche Finanzierung. In Deutschland sind offenbar zuletzt deutlich weniger Asylanträge gestellt worden. In den ersten 9 Monaten des Jahres registrierte die Asylagentur der Europäischen Union einen Rückgang um 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Behörde. Demnach kommen die meisten Antragsteller aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Bosnien und Herzegowina kämpft mit den Folgen eines schweren Unwetters. Nach extremen Regenfällen in der Nacht zu Freitag gab es Hochwasser, Schlamm und Gerölllawinen. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben, mehrere werden noch vermisst. Besonders betroffen war eine Region etwa 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sarajevo. Allein in dem Ort Jablanica kamen 10 Menschen ums Leben, als dort Felsbrocken mutmaßlich von einem höher gelegenen Steinbruch herabstürzten. In Brasilien führt der zweitgrößte Nebenfluss des Amazonas so wenig Wasser wie seit Beginn der offiziellen Messungen vor 122 Jahren nicht. Grund ist extreme Trockenheit am Rio Negro. Weil viele Orte in der Region nur per Boot erreichbar sind, wird die Versorgung mit Lebensmitteln schwerer. Laut Prognosen könnten die Pegelstände in den kommenden Tagen weiter sinken.
Auch wenn es ab und zu mal klingelt, auf der Suche nach dem großen Glück sind Automaten meist nicht der Riesengewinn. In Kneipen, Spielhallen oder Bars stehen deutschlandweit rund 180.000 solcher Spielgeräte und Automaten. Das sind die offiziell angemeldeten. Hinzu kommen aber geschätzt Zehntausende illegal aufgestellte Automaten, bei denen das Geld in die Taschen organisierter Krimineller fließt, die Spielsüchtige mit unbegrenzten Einsätzen und vermeintlich hohen Gewinnen locken. Fahnder sind ihnen bundesweit auf der Spur. Simon Heume hat einige von ihnen bei einer Razzia in Hamburg begleitet.
Polizisten als Automatenknacker. Hier im Hinterzimmer einer Kneipe in Hamburg. Ein Knopfdruck macht die mutmaßlich illegalen Profite der Betreiber sichtbar. Fast eine Viertelmillion Euro.
Das ist jetzt ganz interessant. Warum machen die Leute weiter, auch wenn wir kontrollieren, wenn wir die Gaststätte das dritte Mal untersagt haben, wenn wir geschlossen haben, weil das Geld so viel ist, was lockt.
Ja. Aber wer spielt hier?
Das sind Leute, die eine gewisse Sucht entwickelt haben, teilweise nicht wissen, wo sie das Geld herkriegen, oder das Geld direkt, das sehen wir häufig auch direkt von der Arbeit offensichtlich, in die Geräte tragen.
Anders als bei legalen Geräten sind hier unbegrenzte Geldeinsätze möglich, mit entsprechendem Risiko. Mitten in der Razzia taucht der Betreiber auf. Er hat nichts dagegen, dass wir drehen, solange er unerkannt bleibt. Der Mann gibt sich unwissend.
Das ist eine Straftat.
Und woher kommen diese Geräte?
Keine Ahnung.
Wissen Sie auch nicht, woher die Geräte kommen?
Nein.
In Köln treffen wir einen der erfahrensten Ermittler Deutschlands im Glücksspielbereich und der organisierten Kriminalität. Er erläutert das System.
Wenn Sie der Wirt sind und ich bin der Aufsteller, dann gehe ich zu Ihnen hin und sage, ich habe hier zwei Geräte für dich. Wir schließen einen mündlichen Vertrag. Die Einnahmen werden hälftig geteilt. Sie betreiben das in Ihrer Gaststätte und ich komme monatlich, wöchentlich, je nachdem, wie gut das oder schlecht das Gerät läuft. Und wir teilen uns dann die Einnahmen.
Jetzt können wir zu dritt mal gucken.
In Hamburg endet die Razzia. Eine von vielen in diesem Kiez. Der Einsatzleiter zieht Bilanz.
Es macht mich traurig schon. Ne? Und ich denke eben auch dran, dass ich ja zu Hause auch Familie habe. Und wenn ich in der Situation wäre und das Geld dann nicht nach Hause trage, sondern solche Gaststätten und zu Hause fehlt es meinen Kindern.
Experten schätzen, dass jährlich zwischen 3 und 6 Milliarden Euro mit den illegalen Geräten verdient werden. Und in Deutschland sei jedes dritte Spielgerät illegal.
Mehr über die Fahndung nach den Automatenkriminellen sehen Sie in der ARD-Doku Tatort Eckkneipe auf den Spuren der Glücksspielmafia zu finden in der ARD-Mediathek. Und damit zum Fußball. Vermeintlich schwache Gegner können im Sport ja oft zu richtig schwierigen werden. Und diese Erfahrung, Julia, die hat heute der deutsche Meister Bayer Leverkusen gemacht.
Ja, der deutsche Meister hatte nämlich Aufsteiger Kiel zu Gast. Die Rollen also klar verteilt auf dem Papier. Aber auf dem Rasen kam es dann doch anders als erwartet. Fast wäre Leverkusen nämlich blamabel gestrauchelt gegen den Außenseiter aus Kiel. Am Ende steht ein 2:2. Für Kiel ein gefühlter Sieg. Für Leverkusen ein überraschender Punkteverlust und ein Stimmungsdämpfer. Und das auch noch beim kleinen Dienstjubiläum des Meistertrainers.
Xabi Alonsos 100. Spiel als Trainer von Bayer. Genau seit 2 Jahren ist der Spanier und Meistermacher in Leverkusen im Amt. Seine Mannschaft beschenkte heute allerdings eher den Gegner als den eigenen Trainer. Dabei ging alles so gut los. Der deutsche Meister in den dunklen Trikots mit der Führung nach 4 Minuten durch Victor Boniface. Leverkusen ließ lange keinen Zweifel daran, wer diese Partie gewinnen würde. Nur 4 Minuten nach dem 1:0 erhöhte Jonas Hofmann. Alles deutete auf einen klaren Bayer-Sieg hin.
Nach dem 2:0, wir haben gedacht, dass das Spiel war vorbei, dass wir konnten einfach gewinnen, aber das passiert nicht in der Bundesliga.
In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte nach einem Eckstoß von Luis Holtby Max Geschwill Kiel per Schulter zum 1:2 heran. In einer offeneren zweiten Hälfte belohnte sich Kiel schließlich, als Gigovic im Strafraum von Frimpong zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fiete Arp in der 69. Minute zum 2:2 Endstand.
Es ist ein Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem ist das ein Punkt bei Meister, wo wir, glaube ich, immer ein Jahr zurückblicken, sehen, Holstein Kiel, zweite Liga, Experten tippen uns, dass wir absteigen, sind aufgestiegen, gehen unseren Weg weiter mit jungen Spielern und holen jetzt einen Punkt in Leverkusen. Und deswegen sind wir alle überglücklich.
Und besonders mit dem Spielverlauf hier noch einen Punkt zu holen am Ende ist für uns Wahnsinn. Ist wahnsinnig wichtig für den Kopf.
Ein Riesenerfolg für Kiel. Durch den Punktgewinn verlässt der Aufsteiger das Tabellenende.
Ja, manchmal ist es im Sport schon ein Erfolg, nicht zu verlieren. Manchmal sind Dinge einfach nicht zu erklären und manchmal helfen auch keine Strafen. In Dortmund zum Beispiel gibt es offenbar einen ganzen Katalog mit Sanktionen für die Spieler. Zu spät kommen kostet angeblich 100 Euro pro Minute und Autogrammkarten nicht unterschreiben gleich 2000 Euro. Den Posten schwankende Leistungen gibt es noch nicht. Dortmund, eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. In der Champions League top, in der Bundesliga eher flop. Unter der Woche brillierte der BVB mit einem 7:1 gegen Glasgow und heute verliert Dortmund gegen Union Berlin.
Frust bei Borussia Dortmund. Der Champions League Teilnehmer unterliegt Union Berlin mit 1:2.
Wir wissen, wenn wir auswärts die Ergebnisse so bleiben, wie die jetzt sind, dann können wir unsere Ziele nicht erreichen. Da bringt es nicht, dass wir zu Hause dann dominieren oder Spiele gewinnen.
Union ist in der ersten Hälfte das bessere Team und bekommt nach dieser Aktion von Dortmunds Schlotterbeck einen Vollelfmeter zugesprochen. Kevin Vogt tritt an. Seit 10 Jahren hat der Abwehrmann in der Liga nicht mehr getroffen. Diese Serie beendet er das 1:0 in der 26. Minute.
Was soll ich Ihnen sagen? 10 Jahre habe ich kein Argument für, dass ich da 10 Jahre kein Tor gemacht habe.
Ich sage, es ist gut für Kevin. Knoten ist geplatzt.
Ja, hat sich im Training so ein bisschen rauskristallisiert, dass die Jungs mir das Vertrauen schenken. Ich habe auch irgendwie so 6 Köpfe direkt gesehen, als der Pfiff kam, die so zu mir geguckt haben. Dann wusste ich, alles klar, das muss ich nehmen und dann muss ich mit Überzeugung schießen.
Dortmund findet auch danach nicht ins Spiel. Kurz vor der Pause erhöht Vertessen auf 2:0 für die Berliner. Nuri Sahins Team steigert sich im zweiten Abschnitt. In der 62. Minute gelingt Julian Ryerson der Anschlusstreffer zum 1:2. Doch dabei bleibt's. Borussia Dortmund unterliegt starken Unionern. Das Team von Trainer Bo Svensson gewinnt verdient und zieht in der Tabelle am BVB vorbei. Auch dank Kevin Vogt und seinem Elfmetertor in Köpenick wird ausgelassen gefeiert.
Die weiteren Ergebnisse. Bremen unterliegt Freiburg 0:1, Bochum Wolfsburg 1:3, St. Pauli verliert gegen Mainz 0:3, bereits gestern gewann Augsburg gegen Gladbach mit 2:1 und morgen gibt es noch 3 Spiele. Frankfurt empfängt die Bayern, Heidenheim hat Leipzig zu Gast und Stuttgart trifft auf Hoffenheim. Die Tabelle. Die Bayern auf Platz 1 vor Frankfurt und Freiburg. Leverkusen aktuell auf 5. Dortmund ist 7. Mainz auf Rang 10. Dahinter Bremen, Wolfsburg und Augsburg. Und in der Abstiegszone Hoffenheim, Kiel und das neue Schlusslicht Bochum.
Und wir haben zum Schluss den Blick in die Zukunft. Stefan, wie wird das Sonntagswetter?
Ja, gar nicht mal schlecht, Ingo. Vor allen Dingen im Westen, da scheint häufiger die Sonne. Aber ich nehme Sie jetzt mal mit auf zu ein paar Überschriften, die Sie wahrscheinlich so oder so ähnlich schon mal gesehen haben dieser Tage. Hurricane zieht auf Europa zu oder Kirk wird bis zu 400 Liter Regen in Köln bringen. Das ist alles falsch. Warum? Erkläre ich Ihnen anhand des Strömungsfilms. Wir haben aktuell zwar den Hurricane Kirk in Kategorie 3, das ist also 3 von 5. Der ist momentan noch recht stark, zieht weiter ostwärts, schwächt sich aber zum Dienstag hin ab als tropischer Sturm und wird dann weiter in Richtung Mittwoch, Donnerstag in unsere Strömung eingebettet und wird als außertropisches Sturmtief dann bei unserem Wetter mitmischen. Noch ist nicht klar, ob es wirklich ein heftiger Sturm wird. Das gucken wir uns in den nächsten Tagen an. Jedenfalls kein Hurricane. Heute Nacht vor allen Dingen in der Osthälfte noch recht viele Wolken, im Westen zum Teil Nebel. Wenn der sich aufgelöst hat, scheint morgen neben Schleierwolken die Sonne, die sich im Laufe des Tages von Südwesten her verdichten. Es bleibt aber noch meist trocken. Die Temperaturen, die gehen bis morgen früh zurück, meist auf Werte zwischen 8 und 0 Grad. Am kältesten wird es in den höher gelegenen Tälern unserer Mittelgebirge. Morgen tagsüber, da schaffen wir meistens 12 bis 17 Grad. Und die weiteren Aussichten für die nächsten Tage, wir kriegen allmählich Tiefdruckeinfluss. Das heißt, es wird von Westen her nasser. aber auch deutlich milder. Schon 20 bis 23 Grad am Montag. Dienstag mit Föhnunterstützung im Südosten sogar 24 Grad. Aber von Westen her, da werden wir dann langsam aber sicher wieder häufiger nass.
Vielen Dank, Stefan, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Mit guten Gedanken, mit Gedanken, wie angesichts der Krisen in der Welt trotzdem die Hoffnung bleibt.
Wir sind auf jeden Fall morgen Abend wieder da, dann live aus Tel Aviv, nämlich anlässlich des ersten Jahrestags des Terrorüberfalls der Hamas auf Israel, meldet sich Jesse Wellmer mit den Tagesthemen direkt aus Israel. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und
schönen Abend noch.
Bleiben Sie zuversichtlich.